Gegnerinnen, die Gewerkschaften wie die Arbeiterinnen. Das sind materiell nachvollziehbare Positionen. Und by the way, zusätzlich zum materiellen Interesse, was bedeutet, dass die gegen uns kämpfen, gibt es auch noch die Scham. Es gab nur einen Gesprächsfaden zwischen Klimabewegung und Kohlearbeitern, nachdem 2016 Kohlearbeiter fast ein Klimacamp angegriffen hätten. Da gab es so einen roten Draht, so ein rotes Telefon, die haben uns hingesetzt. Und die haben uns die ganze Zeit erzählt, was für gute Leute sie sind. Wo sie hinspenden und mir erzählte irgendwie einer von denen, ich dachte, sie waschen mir auf den Schul, und dann sagte irgendeiner, wie er seinen Kindern beibringt, ist ja voll Diversität und gut und so. Ich so, what are you talking about? Warum erzählst du mir gerade, wie du deine Kinder in Diversität erziehst? Bis ich verstand, dass die sich von uns geschämt fühlten. Diese Kohlearbeiter fühlten sich durch unseren Klimadiskurs beschämt. Die dachten, wir sagen, ihr seid schlechte Menschen. Now, by the way, ich bin mir sicher, dass wir als Klimabewegung mehr hätten tun können, um diesen Eindruck abzustellen. Aber es war unser Problem, aber nicht unsere Schuld. Denn die fühlten sich einfach genauso beschämt, wie sich der Rest der deutschen Verdrängungsgesellschaft durch die Klimaaktivistinnen heute beschämt fühlt. Wir sagen nämlich nicht, du bist subjektiv böse, aber du lebst in einem Kontext, in dem dein Leben ein moralisches Unding ist. So wie wir hier leben, sollten wir im globalen Maßstab halt nicht leben. Das ist nicht dein subjektiver Fehler, aber es ist unser aller moralisches Problem. Also verdrängen wir das alles lieber, weil wir wollen uns wie gute Leute, wir wollen uns wie gute Menschen fühlen. Das ist die Ebene, auf der wir reden müssen. Und nicht auf so einer abstrakten Klassenebene, wo ich dir auch sagen kann, beim Kampf gegen die Klimakrise geht es ja nicht um Kapital gegen Arbeit, da geht es um Kapitalverhältnis gegen Rest der Welt. Kapitalverhältnis ist Kapital und Arbeit. Die deutsche Arbeit ist genauso wie das deutsche Kapital in das deutsche Exportmodell eingebacken. Das fickt die Welt. Also sind es leider Gegnerinnen. Punkt.
Danke. So. Also der Konflikt, um das nochmal an der Stelle aus meiner Sicht zumindest zusammenzufassen, ist, gibt es einen Konflikt zwischen der arbeitenden Klasse und oben oder gibt es den Konflikt innerhalb der Gesellschaft oder wie du sagen würdest, Kapital gegen Arbeit vielleicht, können wir gleich sagen, ob ich euch richtig verstanden habe. Also ist es Kapital gegen Arbeit oder ist es Kapitalverhältnisse gegen den Rest der Welt? Zu der Verdrängungsgesellschaft kommen wir vielleicht auch nochmal. Aber ich wollte noch was über die Transformation der Arbeitswelt nachfragen, weil in deinem Hyperpolitik-Podcast gibt es auch eine Folge, wo ihr auch über die letzte Generation sprecht. Und da geht es auch um die nächsten 10 Jahre und dass es entscheidend sein wird, dass die Automobilindustrie, dass die umbaut, dass sie transformiert wird, dass sie eben weniger Autos oder keine Autos, sondern Busse und Züge baut. Aber jetzt ist ja das Merkmal von Bussen und Zügen, dass man weniger davon braucht als Autos, in dem eine Person sitzt und die 23 Stunden am Tag rumstehen. Also ist dieses, wir müssen allgemein weniger produzieren, weniger Sachen haben, weniger Sachen konsumieren, weniger arbeiten, weniger. Du bist ja auch aktiv in oder beschäftigst dich mit der Vergesellschaftung von Wohnraum. Auch weniger bauen, 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 wie Kai Wegner sagen würde, weil Zement eigentlich das Klimaschädlichste ist, was wir so kennen. Also ist dieses die Vorstellung, dass das konfliktfrei geht, wir können einfach aufhören, Autos zu bauen und bauen jetzt Züge und Busse, ist das nicht auch eine linke Variante der Verdrängungsgesellschaft? Oder eine linke Verdrängung? Mhm.
Ich würde niemals behaupten, dass das konfliktfrei vonstatten geht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird das noch viel, viel konfliktiver sein. Aber nur um einmal nochmal sozusagen ganz, ganz grundsätzlich zu, wie ich glaube, wie gerade sozusagen die Fraktionen in der Klimabewegung sind. Vielleicht kommen Tati und ich dann einmal zumindest in dieser Einschätzung zum gemeinsamen Punkt. Weil ich würde halt sagen, dass es einen größeren bürgerlichen Block um Fridays for Future gab und auch noch gibt, der erfolgreich war mit einer Form von Demonstration und mit Appellen an die Regierung. Und das hat sich sozusagen über die Jahre, das hat gut funktioniert, es hatte eine große Zustimmung. Es hat sich aber über die Jahre, hat man gemerkt, okay, es passiert aber irgendwie trotzdem nichts. So, also das ist ins Leere gelaufen. Und damit hat man aber eine ganze Generation an jungen Leuten, die daran politisiert worden sind, sozusagen, die sind ja immer noch da. Leute, die seit ein paar Jahren da aktiv geworden sind. Und deswegen differenziert sich das aus in, ich würde sagen, einen radikalen Flügel einerseits, der jetzt kriminalisiert wird, der auf Protestformen setzt, wie jetzt zum Beispiel die letzte Generation. Und jetzt halt zum Teil, so wie ich die Strategie-Debatten beobachte oder mitbekomme, ein Teil, der sich auch weiter tatsächlich zubewegt auf Arbeitskämpfe und auf etwas, was du dann beschreibst als, oder wie wir auch in dem Podcast beschrieben haben, sozusagen, es gibt jetzt Ansätze, mit im ÖPNV gemeinsam zu streiken, jetzt mit Verdi. Und ich habe auch in der Folge gesagt, und deswegen Tacho wird schon wieder unruhig, aber ich habe auch in der Folge gesagt, natürlich, das ist so ein bisschen der leichte Weg. Es ist, niemand schürt sich daran, wenn es mehr Busfahrerinnen gibt. Und es ist auch ein bisschen die Soft-Variante zu sagen, ja, aber das bauen wir dann mehr Züge und mehr Busse und da kommen wir jetzt dann zusammen. Natürlich, ich weiß, dass das harte Brett ist die Automobilindustrie, das ist schon klar. Und die IG Metall ist auch noch was anderes als Verdi. Trotzdem ist das eine richtige und eine wichtige Allianz und stellt auch die Frage nach politischem Streik und wie die Zivilgesellschaft mit Streik sich verbündet, neu auf die Tagesordnung. Das ist trotzdem total wichtig. Mir ist das auch noch viel zu soft, aber man kann daran was gewinnen. Und es gibt sozusagen einen Hebel, der erstmal wirksam ist, auch wenn er zu wenig ist.
Wirksam, die darfst du wirklich nachfragen. Wirksam wie? Und zwar bitte genau wie? Weil ich möchte wirklich wissen, weil ich möchte Hebel, ich suche sie die ganze Zeit nach Hebeln.
Ja.
Und bitte, wenn du von Wirksamkeit redest, im Zeitrahmen denken.
Im Zeitrahmen von Gesamt.
Dann würde ich sagen, was ist wirklich in gewisser Zeit? Weil
ja, du kannst natürlich jetzt sagen, wir haben sowieso nur noch 2 Jahre für die Revolution. Das ist dann natürlich, dann wirst du aber gar nicht mehr handlungsfähig. Ich sage handlungsfähig in diesem Rahmen, dass sich ein Teil der Klimabewegung zum Beispiel an den Streiks jetzt mit beteiligt hat, der Busfahrerinnen und Busfahrer und auch sich solidarisiert mit den Streiks bei der Bahn. Ich finde das sinnvoll, weil das grundsätzlich uns, und wir sind ja jetzt bei der Medienakademie, einen viel größeren Diskursrahmen darüber gibt, wie die Verkehrswende aussehen soll, wie Preise dazu aussehen sollen, wie überhaupt öffentlicher Nah- und Fernverkehr, dass es dafür Personal braucht, dass es dafür die Maschinen braucht offensichtlich und dass es dafür sozusagen allerlei Dinge braucht, die überhaupt gar nicht gerade drin sind. Also keine Investition und das alles. Also das ist alles total reformistisch gedacht, das ist schon klar, aber es ist gerade ein Mittel und Streiks sind nun mal ein sehr wirksames Mittel, tatsächlich etwas einzufordern für die Beschäftigten und unsere Aufgabe, würde ich sagen, als politische, soziale Bewegung, die das unterstützt, ist es mit politischen Forderungen auch zu unterfüttern und zu sagen, okay, nicht nur wir brauchen mehr Personal und die sollen vernünftig verdienen, sondern eben es soll für die Verkehrswende, die es braucht,
Du darfst gleich antworten, aber ich will dir noch eine Frage stellen.
Das löst nicht die Klimakatastrophe. Ich will nur sagen, das ist der eine Hebel, um dafür eine Akzeptanz.
Es schafft Akzeptanz für deine arbeiteristischen Strategien und Ziele, but it has nothing to do mit Klimaschutz. Wir müssen echt mal ein bisschen darüber reden, dass wir das erhöhen. Sorry, aber
ich stelle dir noch eine Frage, Tacho. Ja. Also, okay. Und weil du auch nach der Zeit gefragt hast, ne? Ja. Also dieses, wir haben nur noch 10 Jahre. Nein, mir ist noch wichtig, dass es ja um jedes einzelne halbe Grad geht. Also dass es nicht, in der Debatte sieht es immer so aus, als so, wir haben jetzt 10 Jahre bis 1,5 Grad und klar, dann gibt es die Kipppunkte. Aber auch danach wird es immer wieder darum gehen, selbst wenn wir sie nicht schaffen, um jedes einzelne Grad zu kämpfen und die Kollateralschäden, die danach zu kommen, aufzuhalten. Tacho, Verdi hat ja gerade den größten Streik seit 30 Jahren hinter sich. Ne? Und es gab diesen Zusammenschluss, wie Ines sagt, also hier mit Fridays for Future und Forderungen waren keine neuen Autobahnen, mehr Bus und Bahn investieren. Und also so viele Leute, wie daran gehindert wurden, nicht zur Arbeit zu gehen, hat die letzte Generation nie geschafft. Also es stand ja 24 Stunden, es fuhr kein öffentlicher Nahverkehr. Eigentlich hat sich doch Verdi da ein bisschen was aus der Lehre der Konfrontation von der letzten Generation abgeguckt.
Also, lass uns mal ein bisschen oldschool-marxistisch sein. Was haben der junge Marx und Engels mit, ich versuche mal einen Curveball zu spielen, weil dieses Ganze über die Klimaschiene zu kommen, ist immer wieder genau dasselbe.
Marx und Engels hätten niemals arbeiteristisch als Schimpfwort.
Agreed, aber jetzt deswegen sage ich, lass uns jetzt mal ein bisschen jungen Marx und Engels spielen. Also, die finden im jungen Industrieproletariat eine Gruppe von Menschen, eine Klasse, die sowohl die Fähigkeit als auch, wait for it, das Interesse haben, das Bestehende umzuwälzen. Diese beiden Elemente sind ziemlich wichtig. Es kann sein, dass er mit ein bisschen Unrecht hatte mit dem Interesse. Später gibt es den Reformismusstreit zwischen Bernstein und Kautsky. Alles ein bisschen komplex, den du ja auch in deinem sehr schönen Essay, das fand ich, das hat Spaß gemacht, der Text. Nein, wirklich. Ja, das war eine über revolutionäre Strategie, Luxemburg lesen.
Eindeutig. Gewerkschaften. Es geht um Gewerkschaften.
I was trying to say something. Ich wollte was
okay,
Nettes auch an
das
sagen.
Okay, das ist Nettes
so.
Gesagt, ja.
Okay, also Interessen.
Zur Kenntnis
genommen. Also Industrieproletariat hat Fähigkeit und Interesse, das Bestehende zu verändern. Ich komme aus der Globalisierungsbewegung. Da haben wir ganz viel mit indigenen Gruppen in Lateinamerika gearbeitet. Die haben zwar das Interesse, das Bestehen zu verändern, aber nicht die Fähigkeit, weil sie nicht, ne, wenn alle Räder stehen still und so weiter. Das heißt, wenn mir jetzt jemand, wenn du jetzt versuchst mir zu erklären, aber die Arbeiterinnenklasse hat doch Macht, wenn sie will, das ist so, ja, yeah, dude, I'm a Marxist, I know. So, also, das wissen wir, dass die Arbeiterklasse hat, dass die was machen können, wenn sie wollen, ganz klar. Die BCE hat zwar, die musste nie kämpfen, weil das Kapital auch echt Angst vor der BCE in ihrer Organisation hatte. Die IG Metall kann so mittelgut kämpfen, Verdi ist manchmal auch ganz gut. Die Frage ist aber, haben die das Interesse, das Bestehende zu verändern? Diese zwei Sachen müssen ja passieren. Und ich hatte eine Zeit lang die Hoffnung, dass die junge Generation das Interesse hat, das Bestehende zu verändern. Aber da hast du völlig recht, sozusagen eher, die verhalten sich eher als Klasse, sozusagen als Klassenfraktion in dem Fall. Aber im Grunde ist es nochmal so, die deutschen Industriearbeiterinnen und Industriearbeiter und alle mit ihnen verbündeten gesellschaftlichen Fraktionen, Familien, Verbände, Vereine und whatever, die haben ein Interesse daran, den deutschen Exportkapitalismus, der auf der Überproduktion fossiler Autos basiert, fortzuführen. So, Punkt. Deswegen kannst du mir jetzt 100-mal sagen, dass Verdi, wenn sie organisieren, natürlich doch ziemlich einen Effekt haben kann. I know that. Und wenn der gesamte deutsche Autosektor streiken würde fürs Klima, dann wäre es auch der Hammer. But why the fuck should it? Warum sollte er das tun, wenn es nicht in seinem objektiven materiellen Interesse ist? Und es auch nicht in seinem psychologischen Interesse ist, weil man sich dann eben bestimmten Verdrängungs- und Scham- und Angstmechanismen stellen müsste, nämlich der Angst vor dem Verschwinden der Zukunft, das auch die Linke im Grunde lähmt. Dieses das Verschwinden der Zukunft der Aufklärung, das Verschwinden der Zukunft, wo wir uns aus dem Reich der Notwendigkeit und der Naturgebundenheit ins Reich der Freiheit hinaus produzieren. Dass die Zukunft, wo es immer mehr für alle gibt, die ist verschwunden. Und zwar, weil es annähernd planetarer Grenzen, sagen, jede Einheit von Wachstum im Grunde teurer macht. Es wird immer schwerer, Mehrwert zu produzieren, es wird immer schwerer, neue gesellschaftliche Bündnisse mit diesem akkumulierten Mehrwert zu bilden. Das heißt, im Grunde bleiben wir hier in Deutschland zwischen Arbeit und Kapital in einer Art Beutegemeinschaft. Deutschland und der Großteil des deutschen Wohlfahrtsstaates, der DGB, der VDA und so weiter, sind in einer Beutegemeinschaft gegenüber dem Rest der Welt. Und das ist wiederum etwas anderes, wofür man sich dann schämt, weil man das weiß. Deep down we all know. Sogar mein Grasdealer, der, wie ich immer sehr gerne erzähle, so strunzdumm ist, dass er eine Telegram-Gruppe mit den Klarnamen seiner Kundinnen eingerichtet hat. So, sogar der hat nach der Ahrtalflut verstanden, dass wir das irgendwie nicht mehr so ganz gebacken kriegen. Taji, du bist doch so ein Umweltdings, oder? Ja, ich bin so ein Umweltdings. So, das kriegen wir irgendwie nicht mehr so hin mit dem Klima und so der Welt und so mit so gerecht und so. Ja, nee, kriegen wir nicht. Genau. So, und sozusagen, das wissen wir alle als Gesellschaft. Sich diesem Wissen zu stellen, ist aber wahnsinnig schwer. Das bedeutet nämlich auch ein Wissen, dem ich mich 2,5 Jahre lang kaum stellen wollte, dem Wissen darüber, dass mit allergrößter Wahrscheinlichkeit alle Zukunftsszenarien, die realistisch sind, scheiße sind. Ich habe mich 2,5 Jahre lang fast mit Drogen umgebracht, um den Moment zu vermeiden, wo ich anerkenne, dass wir in einer Welt der ständigen Faschisierung, wo Europa sich ständig abkanzeln wird gegen die Menschen, die versuchen, aus den zerstörten Teilen der Welt hierher zu kommen. Wir müssen ja dann irgendwie auch legitimieren, dass wir die im Mittelmeer saufen lassen. Also werden wir eine ständig faschisierende Gesellschaft werden. Als hochsichtbare, perverse Klimaschwuchtel habe ich auch davor Angst vor so einer faschisierten Gesellschaft. Und das ist etwas, weshalb ich mich 2,5 Jahre lang fast irgendwie umgebracht habe, weil ich diese Realisierung nicht, I couldn't deal mit dieser neuen Welt, die da kommen wird, zukommen wird auf uns. Und die meisten Leute in Deutschland können das auch nicht. Die haben davor Angst und deswegen wenden sie sich davor ab und deswegen hauen sie Klimaaktivisten aufs Maul. Das sind die Dynamiken, über die wir reden müssen.
Aber Tacho, diese Faschisierung, ne? Wenn du sagst, das wird kommen, weil der Konflikt durch die Gesellschaft geht, weil es verschiedene Interessen gibt, das ist ein Konflikt, der wird sich nur zuspitzen, wenn die Klimakrise sich anheizt. Du hast davor Angst vor dieser Faschisierung, ne? Aber in deiner Argumentation ist das nicht der nächste Schritt. Also wenn es diesen Konflikt gibt, der die Gesellschaft durchzieht, ist dann das Bewusstsein für diesen Konflikt, ist das nicht der wichtige nächste Schritt, die Diskursverschiebung?
Das Bewusstsein,
diesen Widerspruch zu verstehen in der Gesellschaft.
Das Bewusstsein selbst ist ein Modus der Verdrängung. Ich kann sagen, ich bin fürs Klima, ich bin für Klimaschutz, ich bin für Just Transition, ich bin für Klimaschutz, der sozial für alle ist. Das sind alles, das können aber alles Modi der Verdrängung selbst sein. Deswegen ist die LG mit ihrer Strategie, die auch ihre Probleme hat, by the way, ich bin auch nicht LG, aber ich finde, die sagen wenigstens, hey, wir haben dieses Geschwafel satt. Wir wollen uns nicht mehr mit Gewerkschaften, mit Regierungen, mit Parteien, mit Verbänden hinsetzen und von denen irgendwie gesagt kriegen, wenn wir dann den guten Plan für die Just Transition haben oder für genau richtig designte Klimaschutzpolicy oder den genau richtig eingepegelten Emissionshandelspreis oder genau das oder genau den richtigen Diskurs oder genau das richtige Mapping der Alliierten, dann gibt's Klimaschutz. Now we're done fucking waiting. Wir haben echt keinen Bock mehr zu warten. Und deswegen werden wir einfach, die Idee auch mit der Störung, die letzten Jahre, dass man einfach sagt, man erhöht die Kosten für eine Gesellschaft, die profitiert von einem System, das die Welt zerstört und hofft, dass die noch rational ist. Und da liegt natürlich der Fehler der letzten Generation. Weil die Gesellschaft ist nicht mehr rational. Das verdrängende Subjekt kann sich so viel Störung ausgesetzt sehen, es wird nie irgendwann anfangen, rational zu handeln, sondern immer die Brutalität gegen den Akteur, der versucht, das Verdrängte ins Hirn sozusagen zurückzubringen, erhöhen. Das ist die Perspektive der Klimabewegung, wie sie gerade ist, wenn nicht Akteure wie zum Beispiel linke Akteure, auch gewerkschaftliche Akteure sagen, wir müssen uns endlich hinter den radikalen Flügel der Klimabewegung stellen, weil es die einzigen sind, die das fordern, was fürs Klima notwendig ist, was im Pariser Vertrag steht, was jede Gruppe aus dem globalen Süden fordert. So. Und das werden sie nicht tun. Und deswegen stelle ich mir manchmal die Frage, ob nicht zuerst die Gesellschaft einen Trauerprozess durchlaufen muss für die Zukunft, die sie verloren hat. So eine Art gesellschaftlichen Therapieprozess. Ich bin kein Psychologe, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren würde, wie man 82 Millionen Leute auf die Couch legen würde und dann auch noch für Klassendifferenzen accounten würde. But I think that's necessary. Ich glaube, das ist der einzige Weg nach vorne, weil ansonsten falten die uns ein.
So, also Tadjus These, darauf muss Ines jetzt noch eine Chance bekommen, darauf zu antworten. Wir haben euch ein Strategie-Battle versprochen. Ihr bekommt ein Strategie-Battle, beziehungsweise drei Kommunisten, ich glaube, Sozialistin ist so, ja, drei Kommunisten, Sozialisten auf einem Podium. Was tun sie? Sie streiten sich, das bekommt ihr.
Where's the Judean People's Front? She's sitting over there.
So, also Tadjo sagt, der Konflikt zieht sich durch die Gesellschaft. Bleibst du dabei? Der Konflikt zieht sich zwischen der arbeitenden Klasse und oben?
Ja, also ich, genau, auf der analytischen Ebene würde ich sagen, also erstens, der Klassenkonflikt bleibt. Er wird aber tatsächlich durchzogen von neuen Konflikten. Da würde ich dir zustimmen, dass die Klimakatastrophe natürlich eine neue Linie da reinzieht, die, glaube ich, auch viele, also tatsächlich viele Linke noch nicht so ganz begriffen haben. Also so wirklich einfach sozusagen, nicht nur was die Zeit angeht, was die Dringlichkeit angeht, was die Radikalität angeht, das glaube ich auch. Auch, dass es von Generationen durchzogen ist und von Milieus. Also es gibt da drin viele Spaltungslinien. Trotzdem würde ich sagen, nicht nur analytisch, sondern auch politisch brauchst du, also gibt es erstens noch Klassen und zweitens gibt es auch immer noch etwas wie Klassenformation und du musst sie herstellen. Das heißt, du kannst sagen, nein, du kannst sagen, es ist naiv, das zu tun, aber du hast auch kein anderes revolutionäres Subjekt jetzt genannt oder irgendeine Form von Kollektiv, die irgendetwas ändern kann, sondern du sagst, wir machen eine kollektive Therapie und ich würde halt sagen, diese Form der, auch diese Sozialpsychologie, dieses Klassenkonflikts ist meiner Meinung nach schon ein Teil des Problems, weil wirklich diese Art von Verdrängung ist nicht das Hauptproblem. Das Problem ist wirklich, dass ein kleiner Anteil von Konzernen die Kontrolle darüber haben, wie wir produzieren. Das hat ja nicht nur was mit Verdrängung zu tun von Menschen, die konsumieren, sondern das hat einfach damit zu tun mit politischer Macht, mit sozusagen finanzieller Macht, wer die Produktionsmittel. In diesen marxistischen Kategorien sind das doch immer noch die gleichen Konflikte und auch die größten Hebel. Und deshalb hat doch genau sowas wie das Enteignen so viele erstens, also so viel mobilisiert auch.
Wie viele Staatskonzerne hast du schon bekämpft politisch? It's an honest question. Wie viele Staatskonzerne hattest du schon als einen zentralen politischen Gegner?
Naja, bei Deutsche Wohnen und Eigenen, das ist kein Staatskonzern, aber wenn es darum geht, gegen große Unternehmen sich zu positionieren als politischen Gegner und dafür Mehrheiten zu sammeln und dafür einen Hebel zu finden, wie man tatsächlich... das ist kein Podium zu Deutsche Wohnen und Eigenen.
Gerade selbst in die Tasche.
Aber du musst doch irgendwie einsehen, dass das die Hauptkonfliktlinie war, die da einmal funktioniert hat und die tatsächlich Menschen mitgenommen hat, die gesagt hat, okay, klar, die öffentliche Daseinsvorsorge, das Wohnen, das ist unser gemeinsames Interesse und deswegen stimmen wir dafür.
Ja, wir haben auch den Kampf um schwule Gay Marriage gewonnen, but that's not the same as eine Gesellschaft fundamental so transformieren, dass die meisten Menschen, die jetzt materiell in ihr gewinnen, nicht mehr gewinnen. Und nicht mehr auf dieselbe Art und Weise. Das ist eine total absurde Gleichsetzung von Problemen oder Themen. Und wenn man sagt, da hat was funktioniert, aber bestimmte Themen sind dann anders. Wenn Kapital gegen Arbeit ist, hat es eine andere Logik als Kapitalverhältnis gegen den Rest der Welt. Wenn ein paar Schwuchteln gegen den Rest der Gesellschaft, ist das eine andere Logik, als wenn Männer gegen Frauen, weil es anders verteilt ist.
Also ich finde, im Strategie-Battle ein bisschen unterbrechen ist erlaubt, aber Ines darf natürlich auf jeden Fall ausreden.
Genau, das sind unterschiedliche Konflikte und ich will auch gar nicht sagen, dass RWE enteignen das gleiche ist wie Deutsche Wohnen enteignen, aber ich finde es vom Ansatz her trotzdem immer noch richtiger, als zu sagen, Autobahnen zu blockieren. Also ich finde auch richtiger, gegen die FDP-Zentrale was zu werfen, aber das sind die kleine taktische Feinheiten.
Finden wir alle richtig.
Genau, das ist, glaube ich, sozusagen... Meinetwegen, aber trotzdem wird es nicht wirksam sein. Es wird keine strukturelle Macht dadurch aufgebaut. Das ist mein Hauptkritikpunkt. Und du kannst sagen, das andere ist alles viel zu wenig, aber ich sehe nicht, wie anders Macht aufgebaut werden soll und mit welchen Menschen, mit welchen Akteuren willst du es tun, mit welchen Organisationen willst du es tun. Das ist wirklich eine ehrliche Rückfrage. Also ich sehe total die Beschränkung und die Einschränkung von dem, was wir tun, aber ich sehe nicht... was dein Alternativvorschlag ist, außer eine Gruppentherapie zu machen. Das ist für mich keine politische Antwort auf so eine Krise.
Also, damit hat sie vielleicht auch recht. Also ich meine, wir haben vielleicht alle als Menschen eine Tendenz, dass wir unsere Spleens, unsere Marotten heißt das, glaube ich, unsere Mental Health Issues, haben wir ja alle, aber dass wir die ideologisieren, also dass wir daraus ein politisches Projekt machen. Und du hast ja auch eben von deiner Klimadepression gesprochen und sagst, die Klimabewegung ist gescheitert. Das stimmt doch einfach nicht. Also ich meine, ohne Ende Gelände, wo wir zusammen in die Kohlegrube gerockert sind, hätte es, und Fridays for Future natürlich auch, aber hätte es den Kohleausstieg, wenn auch spät, aber es hätte ihn so nicht gegeben. Sind das denn auch, reden ja auch über Kommunikation, sind das überhaupt die Geschichten, die wir erzählen sollten? Also sollten wir nicht eigentlich positive, geile Geschichten, so kenne ich Tadjo eigentlich, die geilen Geschichten zu erzählen, die mitreißen und die zum Protest, zum sich bewegen aufrufen?
Zuerst mal danke für den Zwischenruf, sondern den Hinweis und wirklich sorry fürs Unterbrechen. An dem Punkt bin ich zu emotional oft, weil ich Debatten schon zu oft und zu lange geführt habe und es tut mir genuin leid. Und vielen Dank. Es stimmt, I have struggled with depression zu diesem Thema.
Weil have wirklich, we all, oder?
So, es ist wirklich, wirklich schwierig, damit umzugehen. Ich bin auch entlang von Fragen, die wir uns hier stellen, aus diesem Gebäude und meinem Job teilweise rausgemobbt worden. Deswegen bin ich da auch nicht immer sehr souverän. Und auch das tut mir leid. Da pitche ich den gleich nachher nochmal einen Werbeblock, den ich finanzieren könnte, weil ich jetzt einfach pleite bin, weil ich keinen Job habe, weil ich radikaler Klimaaktivist bin.
So viel zur arbeitenden Klasse, genau.
Ich
der Drogendealer
und ich sage mal ganz ehrlich, so, Leute, ich habe gerade keinen Job, weil ich radikale Klimaposition eingenommen habe. Wenn ihr mich unterstützen wollt, tut es auf meinem Newsletter friedlichesabotage.net. Den könnt ihr abonnieren als Freund oder Freundin, dann kann ich weiter so einen radikalen Quatsch reden und manchmal auch ein bisschen Arschloch sein und deswegen nochmal danke für den Hinweis. So.
Klimadepression.
Die Sache ist, dass, Ines, ich verstehe ja völlig deine Suche nach Politikmodellen, die unsere alten politischen Annahmen, auch über Subjekt, wer was wie macht, in die neue Zeit, in die Klimakrise mitnehmen, weil Selbstverständlichkeiten sind sehr wichtig für eine Identität. Und das sozusagen mit unserem marxistischen Konzept muss man noch diese, also es gibt auch Ökomarxismus, der sich von der Arbeiterinnenklasse verabschiedet hat, auch schon lange vor mit der Klimakrise. So, aber das Problem ist tatsächlich, dass ich komme ja aus genau derselben Ecke intellektuell wie du und ich habe mir dieselben Fragen gestellt, aber ich bin halt immer wieder an der Realität zerschellt. An der Realität gewerkschaftlicher, nicht Inaction, sondern Opposition. An dem Verzögern aller Debatten, immer mit demselben Ding, aber die dürfen nicht leiden, die dürfen nicht leiden, jene dürfen nicht leiden. Und am Ende leiden immer anders, andere anderswo. Und ich muss dir das nicht so polemisch vor den Latz knallen, ich weiß, dass du das weißt. Das Problem ist, es gibt kein Subjekt, das das materielle Interesse hat, auf einer Massenbasis in Deutschland, diese Gesellschaft zu ändern. Das heißt, wir sind schon mal ein bisschen jenseits des klassischen Marxismus. Wir müssen schon mal so ein bisschen... ethisch-politische Projekte, da kommen wir ein bisschen in Richtung Universalismus. Basically, ich bin natürlich bei irgendwie Gramsci und dann lande ich bei kirchlichen Kontexten, die einen gesellschaftlichen Trauerprozess darüber moderieren sollen, dass diese Zukunft verschwindet, weil diese Zukunft verschwunden ist. Diese Zukunft der Aufklärung, von der ich gesprochen habe, dass alles immer besser wird. Sowohl der Liberalismus, als auch die Linke, als auch der moderne Konservatismus teilen all ihren Ursprung in einer Erzählung von der Welt, in der mehr Zeug produziert wird und daraus irgendwie mehr Freiheit entsteht. Und das ist total wichtig, das haben wir jetzt auch in unsere eigenen Lebenswege eingepreist. Die meisten von uns, egal ob Arbeiterklasse oder Bürgertum, denken, dass sie, wenn sie 50 sind, mehr Purchasing Power haben, als wenn sie 30 sind. So ungefähr. Das hat sich mit 2008 nochmal geändert, aber so. Das heißt, diese Idee, dass mehr besser, also ihr seht, ich komme Richtung Degrowth hier schon mal hin, so, diese mehr besser, frei und weiter, die ist ganz tief in uns als Gesellschaft eingegraben, auch in uns als Objekten. So, die kann es nicht mehr geben. Das wäre extrem ungerecht. Dass es weniger Zeugs geben wird, ich komme gleich zu der Frage mit dem, warum alles nicht mehr so geil ist.
Ja, bitte.
There is no way sexy, du kannst kein sexy Degrowth in der Gesellschaft darstellen, wo alle erwarten, dass mehr Zeugs die Grundlage für besser ist. Wenn alle erwarten, dass mehr Zeugs die Grundlage für besser ist, mehr Freiheit, mehr was auch immer, dann kriegst du eine Degrowth-Erzählung nicht als sexy Erzählung, sondern du musst sie als Trauerprozess machen. Trauer ist ein Affekt, mit dem sich die Linke ganz schlecht auskennt. Wir sind eher Exzess, wir sind Masse, wir sind Macht. Aber Trauer ist was Reales. Ich weiß nicht, die Leute sind vielleicht ein bisschen jünger hier im Schnitt als ich. Ich habe noch nicht sehr viel getrauert. Da drüben ist die ältere Bank, habe ich schon gesehen. Es ist das ältere Sofa übrigens, nicht Bank. Wir müssen als Gesellschaft dieser Zukunft hinterher trauern, erstmal. Weil es gibt keine sexy Art zu trauern. Gibst du mir eine sexy Art zu trauern? Nee, ich glaube nicht. So, und das müssen wir tun. Es gibt keine sexy Art zu trauern. Es muss erstmal diese negativen Emotionen, wir müssen uns denen stellen. Und wenn das jetzt wie Psychobabble klingt von jemandem, der gerne über irgendwie gesellschaftliche Macht und Hebelwirkung redet, es ist der letzte Hebel, den ich noch sehe. All die Hebel, die du denkst, sorry, ich mache seit 15 Jahren Klimastrategie, alle Hebel, die du denkst, habe ich alle versucht and found wanting. Im Sinne von, da kam nicht genug bei rum. Ich bin 99% davon überzeugt, dass der Klimakampf massiv gecrushed wird von einer immer faschisierenden Verdrängungsgesellschaft. Der einzige Weg raus, den ich noch sehe, ist, dass ein Trauerprozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe, der dann angeleitet wird von Verbänden. Es gibt aber nicht nur Kirchen. Wisst ihr, was die größten Verbände in Deutschland sind? Der Alpenverein und der Landfrauenbund. Mit Millionen von Mitgliedern. So.
Wusste ich nicht.
Ich auch nicht. So. Und die, erst wenn wir Trauer geleistet haben, dann können politische Kräfte auch wieder Vorschläge machen für Klimaschutz. Dann kann es auch eine Policy-Konkurrenz geben. Dann können auch wieder neue gesellschaftliche Bündnisse entstehen. Aber erst, wenn das Fundamentale weniger akzeptiert ist, weil, letzter Punkt, politökonomisch gesprochen, bisher immer das Meer in der Lage war, neue gesellschaftliche Bündnisse zu bilden. Wir haben durch die Abschöpfung von Mehrwert gesellschaftliche Bündnisse gekittet, indem wir da drin umverteilt haben. Weil es aber weniger wird, wird es enger. Und das heißt, wir können nicht mehr die Bündnisse wie früher, wir können nicht mehr neue gesetzliche Kompromisse bilden. Deswegen müssen wir auf so einem Trauerprozess bestehen und dann erst können wir weiter.
Und das ist im Grunde ja deine These der Verdrängungsgesellschaft. Ich mache da jetzt mal einen Schnitt und gebe das weiter, weil aus dem Publikum, entweder online oder hier vor Ort, kam auch die Frage, braucht die Postwachstumsökonomie, also die Idee, dass es nicht immer größer, schneller weitergehen kann, sondern dass wir wirklich schrumpfen müssen, braucht die nicht ein positives Framing? Und ich mache jetzt mal einen Schnitt bei der Verdrängungsgesellschaft, weil mir ist nämlich was aufgefallen in Vorgesprächen mit euch beiden, dass ihr beide hattet Momente, wo ihr euch auf Steve Bannon oder auf Donald Trump bezogen habt. Und wenn es so ist, wie Tajo sagt, dass es alles so... Ist so, oder? Ist so. Wenn es so ist, dass es einfach die... Es ist eine scheiß Geschichte, oder? Also das, was du beschreibst, das ist ein scheiß Narrativ, oder? Dann haben wir doch hoffnungslos verloren, weil die Geschichte, die Donald Trump erzählt, ist viel, viel besser.
Ja, ich wollte schon noch was... Sorry, ich komme darauf dann zurück, aber ich will trotzdem auf den einen grundsätzlichen Punkt eingehen, den Tatsche aufgemacht hat mit materiellen Interessen und dass man nicht, dass das ein Dead End ist, dass man da nicht weiterkommt. Und ich finde, also genau das ist doch die historische Lehre wirklich aus der Arbeiterbewegung, aus allen Befreiungsbewegungen. Natürlich, und das wissen wir als Marxistinnen auch, dass das materielle Interesse sozusagen entscheidet darüber, wo du erstmal stehst in deiner Klassenposition und so weiter. Aber wirklich trotzdem, Menschen sind in der Lage, darüber hinauszugehen, politische Interessen zu entwickeln und auch sich zu solidarisieren, auch wenn es nicht ihr eigenes unmittelbares Interesse berührt. Und davon bin ich immer noch absolut überzeugt, dass es die Möglichkeit gibt, über dein unmittelbares ökonomisches Interesse, dafür sind die Gewerkschaften die Organisation, gibt es andere Organisationen, die diese politischen, darüber hinausgehenden Interessen, und das kann auch sein, dass wir gemeinsam noch auf diesem Planeten leben wollen, dass das übergeordnete gemeinsame Interesse durch, in meinem Fall jetzt, ich würde sagen, eine sozialistische Partei, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Das ist ein anderes Streitpunkt. genau. Aber wie auch immer du das formulierst, du kannst es in einer anderen Bewegung sehen. Ich sehe das halt nicht bei den Kirchen oder irgendwelchen Verbänden, geschweige denn NGOs, um Gottes Willen. Aber sozusagen, wie auch immer die Organisationsform ist, ich glaube, Menschen sind in der Lage, nicht nur das zu verstehen, sondern wie gesagt auch darüber hinauszugehen und das wirklich die große Bewegung da drin, die uns immer nach vorne gebracht hat, war wirklich diese Solidarität. Und ich